Ja, es ist schon angedeutet, der Wochenspruch ist eingebettet in den Predigttext. Das ist heute im Laufe des Kirchenjahres die alttestamentliche Lesung und da habe ich gedacht, da nehme ich die und predige darüber. Jesaja 43, Vers 1 bis 7. Wunderbar. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Statt. Weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Statt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen hier sammeln. Ich will sagen, zum Norden gib her und zum Süden halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Wir haben schon gehört, der Wochenspruch ist ein ganz, ganz beliebter Bibelvers. Er wird häufig auch bei Trauerfeiern gewünscht. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Aber in diesem Bibeltext, da fallen auch drumherum so fremdartige Namen wie Kusch und Seba. Und dann das mit dem Lösegeld. Ich gehe daher kurz auf die Situation ein, in der Jesaja diese Worte spricht. Das jüdische Volk war längst aus der Heimat vertrieben und lebte im babylonischen Exil. Schlimme Kriegszeiten, Deportationen, große Armut und Hungersnöte hatte es durchgemacht. Nun hatte es sich in der Fremde zumindest materiell einigermaßen eingerichtet. Was aber nicht so stimmte, war der Glaube an Yahweh, den Gott Israels. Dieser Glaube bröckelte ganz gewaltig. Und das hat damit zu tun, unter anderem, dass mitten in der Fremde es schwierig ist, als Minderheit seinen eigenen Glauben aufrechtzuerhalten. Der Glaube an Jahwe, den lebendigen Gott, scheint unterzugehen. Diese Gefahr ist auch heute da. Wo immer der Einzelne in eine neue Umgebung kommt, sei es an einen Studienort, und sich der Gemeinschaft der Glaubenden entzieht, droht der Verlust des Glaubens. Zurück zu Israel. Auf jeden Fall stand das babylonische Großreich am Ende. Der neue Herrscher aus Persien, Kyros, schlug eine andere Politik als seine Vorgänger ein. Das hat man ja öfters, dass bei einem Regierungswechsel oder Machtwechsel ganz andere Weichen gestellt werden. Manchmal ist das gut, manchmal ist das schlecht. Die früheren Machthaber, die Babylonier, die hatten versucht, die Kleinstaaten kaputt zu kriegen, indem sie deren intellektuelle Oberschicht zwangsumsiedelten. Etwas, was wir auch in unseren Tagen auf der Weltbühne kennen, wo Menschen umgesiedelt werden, vertrieben werden. Kyros, der neue Machthaber hingegen, machte es genau andersherum. Er stärkte die Kleinstaaten, nicht so ganz ohne Hintergedanken, er wollte ihr Wohlwollen gewinnen, hat damit gemeint, da könnte er bei der Wahl Punkte sammeln, wenn es eine gegeben hätte. Er ließ es zu, dass Völker wieder in ihre alte Heimat zurückkehren konnten. Auch das haben wir erlebt. In den Jahren, wo Russlanddeutsche wieder zurückkehrten in die Heimat, sie blieben ja Deutsche, Rumänendeutsche, Siebenbürger Sachsen, Dram der Höhe, wir kennen das alles. Und das hat der Kyros auch gemacht. Und ganz konkret hat er das auch beim Volk Israel ermöglicht. Andere Länder hat er dafür anscheinend erobert als Ausgleich. Man gibt was und nimmt sich gleichzeitig was. Das ist die Politik seit Jahrtausenden. Ägypten, Kusch und Seba, Gebiete in Nordostafrika, mussten daran glauben, dass Israel wieder in seine Heimat zurück konnte. Und nun zu dem Text. Wir haben schon durch die Lieder und durch die Andacht und das, was Steffi gesagt hat, den roten Faden gekriegt. Das taucht alles wieder auf. 5 Gedanken will ich ausgreifen aus diesem Text. Das erste ist, was mir ganz wichtig ist, ist, dass Jesaja das Volk an den Anfang des Lebens erinnert. Das ist ein ganz wichtiger Glaubenssatz. Wenn ihr in den Vers 1 guckt und in den Vers 7, also in den ersten und letzten Vers, ist das wie so ein Rahmen. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, der dich geschaffen hat. Dich, der du heute hier bist und zu Hause zuguckst und zuhörst. Und dich gemacht hat. Und dann Vers 7 heißt es am Schluss auch wieder, alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Das bildet eine Klammer um das Ganze, was wir hier hören und lesen. Wir staunen heute darüber, dass die Kunst der Medizin vieles geschafft hat im Blick auf den Anfang des Lebens. Galt es noch vor Jahrzehnten nahezu unmöglich, einem allzu früh geborenen Kind das Leben zu erhalten, das Leben zu retten, meistens starb es, so wurde seitdem diese Grenze mit Hilfe medizinischer Kunst immer weiter nach vorne gelegt. Aber daraus den Rückschluss zu ziehen, es ist alles machbar, es ist alles verfügbar, wäre total verkehrt. Wie viel ärztliche Kunst auch immer dem einzelnen Leben zugewandt worden ist und wird und wie es auf die Welt kommt, ist und bleibt ein Geschenk Gottes. Es gibt manchmal Geburtsanzeigen, allerdings sehr selten, wo drauf steht, Gott hat uns einen gesunden Max oder wie sie immer heißen, geschenkt. Gott steht am Anfang. Er hat uns geschaffen. Und genauso unverfügbar wie der Geburtstag, den wir alle hinter uns haben, genauso unverfügbar ist jeder kommende Tag unseres Lebens. Wenn du morgen aufwachst, dann ist das wie ein neuer Geburtstag, ein neuer Tag beginnt. Das ist aber unverfügbar, das haben wir nicht in der Hand. Jeder Tag ist ein Geburtsgeschenk. Jürgen Wehrt hat, der Liedermacher und frühere Direktor des Evangeliumsrundfunks, hat das mal auf wunderbare Weise in einem seiner Lieder dargelegt. Wenn er sagt und singt, vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee. Und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee. Und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou, ja der Clou, ja du bist du. Das wollen wir festhalten. Das, was am ersten Satz und im letzten Satz hier steht. Gott hat dich geschaffen, dich gewollt und du bist ein Geschenk. Das Zweite, was mir hier wichtig ist, und das ist ja auch angeklungen und so der Kernsatz hier in der im Wochenspruch, fürchte dich nicht. Das ist leicht gesagt, fürchte dich nicht. Kopf hoch und so. Unsere Zeit wird häufig als Zeitalter geheimer Ängste bezeichnet. Das ist so. Nicht jeder äußert seine Ängste laut, aber im Herzen trägt er sie häufig. Vielleicht du auch. Ich will 2 Dinge konkret nennen, mit denen wir zurzeit zu tun haben, mit denen wir leben. Das eine ist die Angst vor dem Virus und vor allem jetzt vor der Delta-Variante. Ich bekam eine E-Mail, nicht nur ich, andere auch, meinte sie mitgebracht zu haben. Ja, hier ist sie auch. Eine 30-jährige Christin aus dem Rheinland, gehört zu einer Gemeinde, gelernte Krankenschwester, ist mit Long-Covid zurzeit zu einer Kur weg in einem Kurort, um dort behandelt zu werden. Und sie schreibt auch, verbreitet das, damit man auch daraus Rückschlüsse ziehen kann, wie man umgehen sollte mit dieser ganzen Pandemie. Sie schreibt, ich bin seit gestern in einem Reha-Zentrum speziell für Corona-Erkrankte. Mein Vater hat irgendwo gelesen, dass solche Zentren jetzt wohl existieren. Ich habe das meiner Ärztin gesagt, dass ich dies für eine gute Idee halte und so haben wir den Ball zusammen ins Rollen gebracht. Zum Glück habe ich das Ganze schon nach 4 Wochen bewilligt bekommen und hatte einen Termin. Jetzt bin ich hier hochmotiviert, meinen Zustand wieder zu verbessern. Ich will meine Kondition zurück. Ich will spazieren gehen können, ohne Atemnot zu bekommen. Ich will meinen Alltag wieder bewerkstelligen können. Ich will wieder länger am Stück wach bleiben können. Ich will wieder arbeiten gehen können. Ich will wieder, wenn es erlaubt ist, Freunde im 5. Stock besuchen können, ohne Aufzug. Ich will die depressiven Verstimmungen loswerden. Ich will nicht mehr enttäuscht von meinem eigenen Körper sein. Ich will nicht mehr ständig müde sein. Ich will einfach mein altes Ich zurückbekommen, die gut gelaunte, belastbare, sportliche und entspannte, lustige Sandra. 30 Jahre alt. Ja, man kann Angst kriegen, wenn man das liest und hört, was alles passiert. Viele leugnen das. Für mich unverständlich, dass es Menschen gibt, die mehr Angst haben vor 2 Pieksern als vor einer solchen Situation. Ja, man kann was dagegen machen, gegen diese Ängste, indem man sich impfen lässt. Schlicht und einfach. Nicht mehr und nicht weniger. Die zweite Angst, die zurzeit grassiert, ist die Angst vor einer Klimakatastrophe. Das auszuführen würde den Rahmen sprengen. Klimawandel, der zur Klimakatastrophe führen kann. Kann man was gegen diese Ängste tun? Nun, wir müssen uns persönlich fragen, mehr will ich gar nicht jetzt sagen, was wir selbst dazu beitragen können, um die globale Erwärmung mindestens zu begrenzen. Natürlich sind wir nicht die Einzigen, die es machen können und das schaffen wir gar nicht. Aber sich damit rauszureden, ist auch nicht gut, glaube ich. Es gibt so viele Gedanken, Vorschläge, Überlegungen. Und wenn wir davon 1 oder 2 rausgreifen, für uns ganz persönlich, dann glaube ich, können wir was dazu beitragen, dass die Ängste auch weniger werden und dieses Fürchte dich nicht sich auch bei uns dann durchsetzt und einlistet. Aber gehen wir aufs persönliche Leben, weg von diesen globalen Zusammenhängen. Auch wir kennen Befürchtungen. Da steht ja das Wort fürchten drin. Vielleicht fürchtest du, dass in deinem Leben die Kraft der Gesundheit dir abhanden gekommen ist oder abhanden kommen könnte. Oder wie manche mir immer sagen, ich hoffe, dass mein Gedächtnis noch funktioniert und auch im Alter nicht weggeht. Denn auch ich erlebe Grenzen, je älter ich werde. Und ich erlebe viel um mich herum, wie Menschen, die einen klaren Verstand hatten, diesen nicht immer behalten. Und da kann man schon Ängste bekommen. Vielleicht fürchtest du dich auch, dass der Schwung in deiner Beziehung vielleicht nicht hält, sondern brüchig werden kann. Vielleicht fürchtest du dann und wann am Leben irgendwie vorbeizuleben, trotz aller materiellen Absicherung, den tiefsten Sinn des Lebens zu verfehlen. Furcht ist da. Sonst müsste auch Gott hier nicht gesagt haben, fürchte dich nicht, wenn es das nicht gäbe. Es gibt Furcht. Und deshalb dieser Ruf, fürchte dich nicht. Wir sind zu Recht allergisch gegen Beschwichtigungsformeln. Also wenn es denn heißt, das wird alles nicht schon so schlimm werden. Nur nicht so schwarz malen. Kein Grund zur Beunruhigung. Das hilft überhaupt nicht. Es gibt Gründe genug, beunruhigt zu sein. Und die Sehnsucht ist da, bei uns allen denke ich, dass in aller Besorgnis, in all den Befürchtungen, die es gibt, jemand da ist, der mir zur Seite steht und mich stärkt, damit die Furcht mich zumindest nicht lähmt. Es ist ja interessant, finde ich, dass in der Bibel insgesamt dieser Satz, fürchte dich nicht, ungefähr 340 Mal vorkommt. Da habe ich gedacht, das ist doch klasse, für jeden Tag ein fürchte dich nicht. Nimm das mit, für jeden Tag ein fürchte dich nicht. Und nun wird, das ist die dritte Spur im Jesaja-Text, diese ganzen Befürchtungen, die ganzen Ereignisse, die uns erstürmen könnten, mit den lebensgefährlichen Elementen Wasser und Feuer ausgedrückt. Wenn ihr nochmal in Vers 2 guckt, da vorne, da heißt es, wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen, und die Flamme wird dich nicht versengen. Wasser und Feuer. Das war damals die größte Angst der Menschen, Wasser und Feuer. Weil sie das nicht im Griff hatten. Wie gehen wir damit um? Und das haben wir heute auch noch nicht wirklich, wenn wir an die Hochwasserkatastrophen denken und die oft verheerenden Waldbrände. Und das in aller Welt. Aber vielleicht sind es auch bei uns ganz andere Mächte, die unser Leben bedrohen und uns Angst machen. Wenn man das mal runterbricht auf die persönliche Ebene. Wir haben ja nicht jeden Tag Angst vor Feuer und vor Wasser. Vielleicht haben manche zurzeit Angst, dass ihre Kinder den Lernstoff in der Schule nicht schaffen. Vielleicht hat der eine oder andere Angst um seinen Beruf. Andere wiederum Angst, was aus ihren Kindern und vor allen Dingen Enkelkindern einmal wird, was auf die alles zukommt. Vielleicht hast du auch Angst vor Ausgrenzung, vor Einsamkeit, vor Depression und vielem anderen mehr. Gott sagt da nicht, ist kein Problem, glaub an mich und dann ist alles weg. Dann ist alles wunderbar in deinem Leben und läuft wie am Schnürchen. Das sagt Gott nicht, sondern Gott erspart uns das nicht, diese Erfahrungen. Er bewahrt uns nicht davor. Denn was sagt er hier? Wenn du durch Wasser gehst. Wir werden durch Wasser gehen, und zwar im übertragenen Sinne. Davor bewahrt Gott uns nicht. Aber er bewahrt mich in dem Ganzen. Wenn er sagt, wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Du wirst nicht untergehen. Du wirst wieder rauskommen. Aber glauben wir ja nicht, dass wir vor allem bewahrt werden. Wir werden in den Dingen im Ganzen von Gott getragen. Aber nicht vor allen Erfahrungen, die uns runterziehen könnten, bewahrt sein. Es kann kommen, was will, und es kommt manches. Aber ich bin da, sagt Gott. Ich bin mit dir in diesen Zeiten der Dürre. Ich bin mit dir und ich bin für dich da. Das vierte, was ich herausgreifen möchte, was wir auch schon gesungen haben von der Erlösung, von dem Retter. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich erlöst. Nun, wann sprechen wir von Erlösung? Häufig dann, wenn ein schwerkranker Mensch stirbt. Dann sagen wir manchmal, sie oder er haben so viel leiden müssen, am Ende ist es eine Erlösung gewesen. So definieren wir manchmal, wenn jemand stirbt, der lange Zeit sehr schwer durch musste. Erlöst von Schmerzen, von Qualen, von dem ans Bett gefesselt sein. Das ist aber nicht die einzige Erlösung, die hier gemeint sein könnte, denn ich habe dich erlöst. Wir sind auch mitten im Leben erlösungsbedürftig, nicht nur im Sterben. Im Hebräisch-Wörterbuch steht bei erlösen auch das Wort herauslösen, so kann man es übersetzen, auslösen, zurückkaufen. Da, wo wir uns gefangen fühlen, mitten im Leben, eingezwängt in Erwartungen anderer, in Rollen, in die man uns hineindrängt, in Ideale, so müsstest du sein. Davon werden wir herausgezogen. Davon werden wir erlöst. Und deshalb bitten wir und beten wir zurecht im Vater unser, erlöse uns. Und damit ist nicht der Tod in erster Linie gemeint. Und nun kommt etwas ganz Problematisches bei dem Stichwort ich habe dich erlöst. Da sagt nämlich Gott, denn ich bin der Herr, der Heilige Israels, in Vers 3, ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. Ich finde das zunächst mal problematisch, dass andere Länder den Kopf für Israel herhalten müssen. Das geht im Grunde nicht. Für ein Volk können nicht andere Völker geopfert werden. Man denke nur an das, was Völker sich gegenseitig antun können. Man denke auch nur an unsere eigene dunkle Geschichte. Im Zweiten Weltkrieg gab es in der Sowjetunion 27 Millionen Tote, nur in der Sowjetunion, 27 Millionen Tote durch deutsche Hand. Ich gehe davon aus, dass dieser Gedanke hier, dieser Satz, noch einen viel tieferen Sinn hat. Nämlich, dass er einen Ausblick gibt und wirft auf eine viel spätere Zeit. Das ist prophetisch. Gott selbst tut was für mich. Er tritt für mich ein, nicht andere Völker, nicht andere Menschen. Er gibt sich für mich hin, denn er ist nicht nur mein Schöpfer, sondern auch mein Erlöser. Die Liebe Gottes verbinde ich mit Jesus Christus. Und da denke ich zum Beispiel an das, was Jesus gesagt hat und der sich selbst meint, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das ist der tiefere Sinn dieser Gedanken hier. Da sehe ich keinen gewalttätigen Machthaber wie Kyros, der zwar Israel verschont, dafür aber andere Länder platt macht. Da sehe ich einen, der nicht andere, sondern sich für andere opfert. Jesus, ich habe dich erlöst. Und damit sind wir gemeint. Nicht nur wir, aber auch wir. Und noch das fünfte und letzte. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Nach alter Vorstellung lebt die Seele des Menschen in seinem Namen. Und die Streichung des Namens und die Durchnummerierung des Menschen ist deshalb etwas zutiefst Unmenschliches. Der Name ist wichtig. Darin lebst du und nicht in der Nummer. Das nimmt ja immer mehr zu und wird wohl noch zunehmen, dass wir nicht nur beim Finanzamt eine Nummer haben, das ist ja auch hilfreich. Aber es ist wichtig, dass wir festhalten, Gott ruft dich bei deinem Namen, weil in deinem Namen das Leben steckt, dein Herz, deine Seele. Der Name steht für die Person, für das Unverwechselbare und Unaustauschbare. Im Altertum wurde der Name eines besiegten Herrschers aus den Denksteinen herausgemeißelt. Das bedeutete so viel wie die Beseitigung der Person. Mit anderen Worten, dich gibt es nicht mehr. Namenlos werden bedeutet, aufgegeben zu werden, ins Anonyme zu versinken. Wir haben vielleicht noch die Bilder vor Augen, als der Saddam Hussein gefangen genommen wurde im Irak und sein Denkmal umgestürzt wurde von der Bevölkerung. Und das ist nicht nur da gewesen, das erleben wir auch woanders teilweise. Wenn es heißt, dass Gott uns mit Namen ruft, dann ist ihm das anscheinend wichtig. Dann drückt das Wertschätzung aus. Gott will Beziehung zu uns haben. Wir sprechen andere ja vermutlich nicht so an, hey du da. Es tut uns gut, wenn uns jemand mit unserem Namen anspricht und sogar nach ein paar Jahren noch weiß, wie wir heißen, wenn wir uns dann wiedersehen. Der Name steht ja auch wirkend für eine andere Person. Wenn wir im Namen eines anderen handeln, weil wir eine Vollmacht dafür haben, Oder wenn im Namen des Volkes das Gerichtsurteil verkündet wird. Der Name spielt eine ganz wichtige Rolle im Zusammenleben der Menschheit und eben auch für Gott. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Gott ruft uns beim Namen. Wer bei Gott einen Namen trägt, ist kein anonymer Massenartikel. So werden leider manche Menschen in der Welt behandelt wie ein Massenartikel. Da kommt es nicht darauf an, ob die gerechtfertigterweise ins Gefängnis gesteckt werden. Hauptsache, wir sind sie los. Der Wert ist nicht mehr da. Bei Gott sind wir wertgeschätzt. Und die Versöhnung mit Gott wird dann wirksam, wenn sie mit dem Namen Jesu Christi und unserem Namen verbunden wird. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an eure Taufe. Da geschieht das nämlich ganz konkret. Da wird dein Name ausgesprochen oder ist ausgesprochen worden und wird mit dem Namen Jesu Christi verbunden. Denn es hieß, ich taufe dich, und der Name, ich taufe dich, Renate Koch sehe ich gerade, oder Claudia Ader, ich taufe dich, und da wird der Name genannt, auf den Namen Jesu Christi. Das heißt, sie werden zwei Namen miteinander verknüpft. Und das ist das, was Gott wollte. Ich rufe dich mit Namen, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und Jesus selber sagt dann, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das heißt, der Name ist so wichtig. Deshalb wollen wir da einander nicht nur den Namen nennen, sondern damit auch Wertschätzung verbinden mit dem anderen Menschen in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde. Der heutige Predigttext aus Jesaja 43 wirkt für mich wie ein Vitaminstoß. Wohltuende und mutmachende Worte, wertschätzende Worte. Ich will noch mal den Wochenspruch zusammenfassend sagen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, du bist in meinen Augen wertgeachtet. Ich habe dich lieb. Amen.